Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute eine sehr spannende Geschichte, nämlich ein Erfahrungsbericht möchte ich es mal nennen von Luise. Hallo Luise.
Hallo.
Es geht, ich will es mal kurz beschreiben, worum es geht, und dann fangen wir auch gleich an mit dem Interview. Es geht vor allem darum, Luise, du hast ja den normalen Berufsweg mal verlassen und hast dich mehr oder weniger, mit Haut und Haaren ist vielleicht übertrieben, aber mehr oder weniger mit deiner Zeit, die du sonst auch in Arbeit, Geld verdienen steckst, dem Klimaschutz zugewandt. Erstmal eine ehrenwerte Sache, aber natürlich auch so ein bisschen kritisch zu betrachten, kann das jeder, wie geht das, aber vielleicht auch für dich, was das mit dir so gemacht hat und so weiter und so fort. Dass wahrscheinlich da draußen einige Leute gibt, die sich mit so einem Gedanken vielleicht ja so halb nur anfreunden können oder vielleicht einfach mal ein bisschen Input wollen, ist das doch eigentlich wunderbar, dass du da jetzt Rede und Antwort stehst oder sitzt. Moment, sitzen hier im Park in Leipzig. Ja, Luise, erzähl doch erstmal so mal Anfang. Also du hattest einen Job, kannst du ganz kurz so umreißen, was du da gemacht hast, wie das auch jetzt, also müssen jetzt keine genauen Zahlen sein, aber wie du da finanziell mitgestanden hast. Einfach diesen Status, den halt jeder Mensch hat. Wir sind Arbeiter erstmal.
Ja, also ich habe in einer kleinen Firma in Berlin gearbeitet, die vor allem öffentlich finanzierte Projekte im Bereich Umwelt- und Klimaschutz macht. Und hatte da ja so ein für Berlin übliches Projektmanagergehalt, sag ich jetzt mal. Ja, bin da immer zwischen Leipzig und Berlin gependelt. Und habe mich aber da eigentlich sehr wohl gefühlt und habe die Arbeit gerne gemacht, bis ich irgendwann an einen Punkt gekommen bin, wo ich immer stärker eben gesehen habe, dass das, was eigentlich für den Klimaschutz jetzt passieren müsste, damit wir die Ziele des Pariser Abkommens noch einhalten können, und das, was dann die Ziele der Projekte sind und das, was real wirklich umgesetzt wird in den Projekten, eben sehr weit auseinanderklafft. Und gleichzeitig hat sich eben diese sehr starke Klimabewegung auf der Straße entwickelt, also mit ganz unterschiedlichen Akteuren. Und ja, ich habe mich eben in meiner Freizeit schon im Klimaschutz engagiert. Also ich bin viel mit der Leipziger Ortsgruppe von Extinction Rebellion unterwegs. Und ich habe eben gemerkt, dort habe ich viel mehr das Gefühl, dass ich wirklich irgendwie was bewirken kann. Und in meinem Job hatte ich so das Gefühl, es sind zwar ehrenwerte Ziele, die Projekte haben, aber es geht eben eigentlich total am Bedarf vorbei. Also es kommt überhaupt nicht dahin, dass wir wirklich die Klimaschutzziele einhalten können.
Ich da kurz anhalten? Das hast du jetzt bei dir in der Firma erlebt, die dann mit Bund irgendwie zusammenarbeitet, aber man ist ja so ein bisschen vernetzter auch. Ist das, also das, was du jetzt sagst, dass diese Ziele, also das, was von Bundesseite gemacht wird, umgesetzt wird, so minimal und wenig ist, hast du den Eindruck, dass das in dem Fall jetzt nur eine Ausnahmeerscheinung war oder ist das eher so ein Grundproblem?
Nee, das ist ein Grundproblem, würde ich definitiv sagen, weil schon allein die Zielsetzung, Deutschland soll bis 2050 klimaneutral werden, ist ja eigentlich schon Ausdruck davon. Also wir sind eines der reichsten, privilegiertesten Länder und haben alle Möglichkeiten, uns ja, also wenn wir schon nicht vorankommen, ist es schwer, dem Rest der Welt irgendwie zu sagen, dass sie eben auf die Klimaziele hinarbeiten sollen. Und der Kohleausstieg ist halt auch so ein krasses Beispiel, also wo eigentlich auch selbst Wirtschaftsexperten sagen, 2038 ist auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll und aus Sicht von KlimawissenschaftlerInnen ganz zu schweigen. Ja, also es ist ein Grundproblem. Also ich will auch überhaupt nicht sagen, dass die Menschen, die in solchen Umweltschutzprojekten arbeiten, irgendwie zu wenig engagiert werden oder so, sondern das Problem ist, dass eben der vorgegebene Rahmen es gar nicht zulässt, in Anführungsstrichen radikaler zu sein. Also wenn ich zum Beispiel für ein Projekt Flyer oder eine Pressemitteilung oder so zum Beispiel geschrieben habe, der Gebäudebestand in Deutschland muss so schnell wie möglich klimaneutral werden, dann hat mich jemand von meinen Vorgesetzten korrigiert und bis 2050 geschrieben, weil das bundesweit vorgegebene Ziel ist. Und das ist natürlich aus Sicht der Firma vollkommen korrekt. Man macht das, was der Auftraggeber möchte. Aber ja, aus wissenschaftlicher Sicht halt nicht. Also diese Spannung, die sich da so aufgebaut hat, da hatte ich irgendwann das Gefühl, dass ich muss da irgendwie raus, also ich brauche so einen Befreiungsschlag und ja, die Arbeit halt in der Klimabewegung hat mir halt viel mehr das Gefühl gegeben, ich bewirke wirklich was und dadurch eben auch mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich eben so drüber nachgedacht, ein paar Monate Auszeit zu nehmen.
Also standst dann quasi an dem Punkt zu sagen, okay, also wenn man sich schon in Klimadingen auch beruflich entwickelt, dann ist wahrscheinlich das Interesse einfach an dem Thema grundsätzlich da. Dann sagst du auch, dass du ehrenamtlich im Privat, also eine Restzeit, die man nach der Arbeit so hat quasi. Und warst dann quasi so durch diese Erfahrung an dem Punkt gestanden, okay, soll ich jetzt an der Stellschraube weiterdrehen, die irgendwann fertig gedreht ist, wenn das Kind schon längst im Brunnen liegt? Oder soll ich was Sinnvolles tun? Hier geht es ja wieder um einen ganz interessanten Aspekt, nämlich ein Missverständnis, was wir gesellschaftlich haben, dass Hauptsache, du hast einen Job, das Geld aufs Konto bringt, hast du einen Sinn. Und das ist natürlich Quatsch. Also man sieht es an den ganzen die ausufernden Burnout-Depressionszahlen und so weiter, die ganz oft eben mit Arbeit verknüpft sind, weil es einfach eine sinnlose Zeitverschwendung ist. Und naja, du warst dann an diesem Punkt quasi gestanden, dass du die Sinnrichtung wieder finden wolltest.
Genau, und dann habe ich erstmal vorsichtig bei meinem Arbeitgeber angefragt, ob es möglich wäre, ein Sabbatical von 6 Monaten zu machen und habe das Angebot bekommen, es für 3 Monate zu machen, was natürlich auch schon sehr freundlich war, aber das hat mir nicht gereicht. Und dann habe ich eben so das Für und Wider ein bisschen abgewägt und habe gesagt, okay, also ich habe keine Familie, also niemand ist von mir wirtschaftlich abhängig. Ich bin für mich allein verantwortlich und wenn jetzt so ein kurzzeitiger Ausstieg aus dem Arbeitsleben irgendwie wirtschaftliche Einbußen bedeutet, dann betrifft das nur mich und für mich ist das in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kündige ich jetzt wirklich erstmal diesen Job und mache wirklich 6 Monate lang Vollzeit Klimaaktivismus. Ich habe leider nicht genug Ersparnisse, um das irgendwie für den Rest meines Lebens so zu handhaben. Ich muss jetzt langsam wieder ins Arbeitsleben einsteigen. Aber ja, ich hatte eben zumindest diese Phase, wo ich es wirklich mal Vollzeit machen konnte. Und ja, das
Genau, gehen wir da mal Schritt für Schritt. Also du hast dich dann quasi, die Möglichkeit wäre gewesen, 3 Monate. Das war, also gemerkt, okay, das ist einfach zu wenig Zeit dafür. Und du hast dann dich entscheiden müssen, also als du entschieden hast, okay, wie viel, ein halbes Jahr oder ein Jahr?
Ich wollte ein halbes Jahr. Also
ein halbes Jahr mindestens. Also mindestens ein halbes Jahr. Hättest du dann ganz einfach wieder zurück in den Job gekonnt oder war diese Tür dann quasi erstmal verschlossen?
Nee, genau. Also nach 3 Monaten hätte ich wieder zurückgekonnt. Das wäre quasi so, der Begriff fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber so eine Art unbezahlter Urlaub, also sozusagen ruhendes Arbeitsverhältnis gewesen. Aber 6 Monate Ausfall sozusagen, das wäre einfach für die Firma dann nicht mehr handelbar gewesen, weil es halt nur relativ wenige Mitarbeiter insgesamt gibt im Team. Also das hätten sie nicht auffangen können.
Und zumal ja Projektmanagement, also ich sag mal, Akten sortieren, das kann, findet man immer jemanden, aber das ist natürlich...
Nee, also bei den Projekten ist es schon wichtig, dass, dass Leute auch inhaltlich drinstecken und so. Und ja, deswegen habe ich dann eben aufgehört und hatte noch, also... dann in der Übergangsphase die Schwierigkeit, nur im, aus dem Homeoffice mit meinem Nachfolger in Kontakt zu sein. Aber ich hoffe, dass es trotzdem
also ganz Übergabe gut geklappt hat. Das war ja zumindest abgeregelt. Und, wie war denn das, also wie war dieser Entscheidungsmoment für dich? War das dann eher so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, ich zieh's jetzt durch? Oder war es für dich von vornherein klar, wenn das Angebot nicht kommt mit 6 Monate Sabbatical?
Ja, also an dem Punkt, wo ich danach gefragt habe, war es für mich eigentlich schon klar, dass ich es auf jeden Fall machen will. Also es wäre natürlich ja sozusagen die allerbequemste Form gewesen, zu sagen, okay, nach 6 Monaten kann ich wieder in den alten Job zurück. Wobei ich auch nicht sicher war, ob dann eben dieses Gefühl, dass das eben alles nicht ausreicht, was wir in den Projekten machen, ob das dann sich nicht wieder eingestellt hätte. Also
quasi dann einfach alle 3 Jahre dann 6 Monate Pause gebraucht, um richtig was zu tun. Also es war auch durchaus jetzt nicht nur so, ich möchte jetzt aktiv was, also das sicher auch, ich möchte jetzt aktiv was tun, aber auch eher so eine, noch zusätzlich so eine Lebensentscheidung Richtungs, also vielleicht ein bisschen sehr groß gesagt, das Leben ist noch lang, aber schon so eine Richtungsentscheidung, die dann auch weit darüber hinaus führt.
Ich denke, so, man kann das sagen, also die Richtung ist jetzt sozusagen, dass ich wirklich den Aktivismus sozusagen als oberste Priorität habe und auch wenn ich dann halt wieder Lohn arbeiten muss, würde ich eben versuchen, eben zum Beispiel nicht unbedingt Vollzeit zu arbeiten oder in einem Job zu arbeiten, der halt eine relativ große Flexibilität bietet, um eben weiterhin in der Freizeit das machen zu können.
Okay, bleiben wir erstmal noch mal kurz bei dem Anfang. Du hast dann quasi gekündigt, hast wahrscheinlich auch einen gewissen Freundeskreis, hast Familie, gehe ich mal von aus. Und da gehen wahrscheinlich dann die Augen auf und alle gucken, was ist denn da los? Also wie ich es mir vorstelle, wenn ich jetzt meine Familie, Freundeskreis hernehme, da gibt es Leute, die fänden es total toll. Und Leute würden sich die Haare ausreißen und denken, du bist ja total verrückt. Also in großer Spannweite. Wie war denn bei dir so die Reaktionen?
Also direkt mir gegenüber eigentlich alle positiv. Das hat sicher damit zu tun, dass ich eben schon in einer ziemlichen Blase lebe, muss man schon so sagen. Also also in meiner Familie war das Verständnis sehr groß. Jetzt so entferntere Verwandtschaft und so, da haben es, glaube ich, noch gar nicht alle mitbekommen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht die Reaktion eher überrascht oder nicht so positiv wären. Aber in meinem Freundeskreis und meiner engeren Familie war das auf jeden Fall, wurde das total unterstützt. Also,
kannst du dir vorstellen, also klar, hattest du ja auch schon erwähnt, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine eigene Familie gegründet hat und so weiter, oder was ich, man pflegt die Eltern und so weiter. Nicht jeder ist so unabhängig wie du, das ist ganz klar. Aber kannst du dir auch vorstellen, dass man in dieser Unabhängigkeit, die du hast, trotzdem an den Punkt kommen kann, dass man den Schritt nicht tut, weil eben der Sozialdruck, so wie es jetzt bei dir nicht war, aber bei anderen ja sein kann, dass der Sozialdruck drumherum zu groß wird. Diese, ach Kind, jetzt habe ich dich verloren, jetzt bist du doch nichts mehr und tralala halt. Ne?
Klar, wenn man so ein Umfeld hat, wo beruflicher Erfolg sehr stark so das Selbstbild definiert und auch das Bild, was andere Menschen von einem haben, dann braucht es, glaube ich, noch mal also viel mehr so Durchsetzungsvermögen oder da muss man noch mal mehr Kraft aufbringen auf jeden Fall, um sowas zu machen. Also das hat es für mich auf jeden Fall sehr erleichtert, würde ich sagen.
Okay. Und andere Gespräche, die irgendwie gekommen sind, dass die jemand in der Firma gesagt hat, ach Mensch, ist der falsche Weg oder also du hast da Glück.
Nee, also selbst von den Kollegen, als ich mich verabschiedet habe, also wir waren alle traurig, weil, also wie gesagt, so das persönliche Verhältnis untereinander war total gut. Also ich war schon auch traurig, dass ich da weggegangen bin und vor allem, weil eben dann die letzte Zeit wir alle gar nicht mehr im Büro waren, sondern nur noch telefonisch und per E-Mail in Kontakt. Aber so die Reaktionen, die ich bekommen habe, waren eigentlich auch eher, oh, das ist ja toll, dass du das machst. Also war eigentlich schon unterstützend auch.
Okay, also Respekt, dass du das traust.
Ja.
Ja, jetzt hattest du natürlich eine hohe Erwartungshaltung an das, was da kommt. ich denke mal, die kann man verkürzt umschreiben mit endlich mal was Wirkungsvolles tun. Wie wurde die denn... Also klar, Corona hat wahrscheinlich dann jetzt so zeitlich ein bisschen reingeschwartet noch, was das angeht, aber rechne mal das mal ein bisschen raus. Wie wurde die denn erfüllt? Oder auch nicht, ich weiß es nicht.
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich es ist natürlich wirklich sehr stark durch diese Phase geprägt worden, wo eben erstmal, also Lockdown ist ja eigentlich zu viel gesagt, aber wo eben sehr viel nicht mehr im öffentlichen Raum stattfinden konnte. Und natürlich sind Aktionen, also Dinge, die im öffentlichen Raum stattfinden, schon das Ziel im Klimaaktivismus. Also ich war eigentlich darauf vorbereitet, dann wirklich eben Sachen auf der Straße zu machen, und dann war die erste Phase erstmal so, dass wir also unheimlich viele Videokonferenzen gemacht haben und Social-Media-Kampagnen geplant und solche Sachen, also das, was eben noch möglich war. Also schon erstmal was ganz anderes, als ich mir vorgestellt hatte. Aber ich war trotzdem, also ich bin trotzdem froh, dass ich es in dieser Zeit gemacht habe, weil ich glaube, gerade weil dann eben auch sehr viele Menschen erstmal mit sich selbst beschäftigt waren, also so, man musste ja das Privatleben neu sortieren und so, war es auf jeden Fall von Vorteil, dass ich eben so sehr viel Zeit hatte, das wirklich weiter zu unterstützen, also eben zu schauen, einmal pro Woche machen wir eine Videokonferenz, um uns auszutauschen und so. Und auch wenn dann die Teilnehmerzahlen viel kleiner waren als bei unseren Plenar vorher und so, war eben trotzdem noch das Angebot da. Und ich glaube, das hat uns durch diese Phase auch ganz gut durchgebracht, sage ich mal. Weil sonst ist eben die Gefahr groß, dass sowas auch einschläft. Also wenn dann eben alle erstmal ganz viele private Sachen sortieren müssen. Und ja, also was ich noch sagen wollte, weil wir schon drüber gesprochen haben, dass es eben sein kann, wenn man so im Berufsleben steht, das so und nicht mehr so den Sinn sieht, dass die Gefahr von Burnout besteht. Da muss ich sagen, die besteht beim Aktivismus auch. Also das würde ich gern mit auf den Weg geben, falls es andere Menschen gibt, die auch über so einen Schritt nachdenken. Also man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man so Erholungspausen und sowas auch mit auf dem Schirm hat. Also ich habe, glaube ich, mir selbst auch eher zu viel vorgenommen für die ganze Phase, weil es ist natürlich schon so ein bisschen so ein Gefühl da, okay, ich arbeite jetzt nicht, das heißt, ich muss jetzt in dem Bereich ganz viel leisten.
Also ja, genau, und dann, wo du ja sagst, dass du, also diese Energie, das ist ja auch eine körperliche Energie letztlich, die man dann auf der Straße umsetzt mit Transparenten halten, jetzt mal einfach gesagt.
Ja.
Und da ist das ein ganz guter Ansatz, weil wir laufen ja jetzt Herbst gerade wieder rein und ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber also ich persönlich gehe von aus, dass es 1-2 Monate geben wird, jetzt im Herbst, Winter, wo es keine Demos, wo Demos komplett verboten sind wieder. Und man sitzt dann im eigenen Saft quasi, und das ist ja auch was psychisch problematisch werden kann letztlich.
Ja, und wenn dann eben so eine Trennung von Arbeit und Privatleben wegfällt. Also einmal dadurch, dass das dann eben Aktivismus ist, ist sozusagen das, was ich hundertprozentig machen will. Also stecke ich da irgendwie 100% meiner Energie rein. Und dann kommt noch dazu, dass dann eben die eigene Wohnung quasi auch das Büro ist, weil man nicht rausgehen kann. Mhm. Dann läuft man relativ schnell Gefahr, eben auch ziemlich gestresst zu sein. Also Psychologists for Future beschäftigen sich ja schon so ein bisschen damit, wie vermeidet man eben so einen Aktivisti-Burnout. Und ich würde das wirklich auch jedem empfehlen, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Also was sind Sachen, die man über den Aktivismus hinaus machen kann, die einem dann wieder ein bisschen Energie zurückgeben?
Also einfach verschiedene Methoden der Psychohygiene auch einfach zu sagen.
Genau.
Ganz bewusst. Also erinnert mich jetzt super an den Tipp, den zum Beispiel, wenn man eine Partnerschaft mit jemandem hat, der depressiv ist, dann hat man natürlich diesen Drang, ah, ich will helfen und immer da sein. Und da gibt es ja auch genau diesen Ratschlag zu sagen, ja, schön und gut, du willst helfen, da sein, ist gut, dass du da bist, aber nimm dir Auszeit. Und macht auch die Tür zu, Telefon aus, und da hat Frau oder Mann, wer es halt dann ist, hat da einfach mal die Tür zu, so, und geht raus in den Park, und da kann der Partner dann auch heulend gegen die Wand trommeln, ist dann halt so, dass man diese Phasen total braucht. Ist jetzt ein krasses Beispiel.
Nee, ich finde den Vergleich gut, weil man könnte sagen, ja, die Erde ist ein depressiver Partner, dem es die ganze Zeit schlecht geht.
Und wir leben drin, also wir können ja auch nicht sagen, hey, ich gehe jetzt mal wieder auf meinen anderen Planeten. Und
genau.
Ja, genau, so ein Ding. Hast du da auch vielleicht ein bisschen Handwerkszeug in der Form erfahren, erlebt?
Also ich denke, das ist individuell sehr unterschiedlich. Also für mich ist es ein total guter Ausgleich, so in Ausstellungen zu gehen. Also Kunst ist für mich auf jeden Fall so ein Faktor, der, also was mir Energie zurückgibt. Aber ich denke, wenn jemand zum Beispiel gerne Sport macht, ist das, also da zähle ich mich eher nicht so dazu, aber es gibt sicher Menschen, für die das ein sehr guter Ausgleich ist. Oder eben ein Instrument spielen, also irgendeine Aktivität, die eben nicht politisch in Anführungsstrichen ist, sag ich da. Also das.
Und auch einfach kein Klimathema ist.
Also genau.
Wenn man dann gärtnert, dann nicht um das Klima zu retten, sondern einfach weil es Spaß macht.
Genau, ja.
So, zum Beispiel. Genau. Und natürlich wichtig, eine Typfrage natürlich, wie man damit umgeht, aber Kommunikation, Gespräche, was mal verbal rauszulassen, ist halt immer entscheidender Ding. Es ist auch sehr interessant, hat mir zum Beispiel auch Manuel Abras von Sea Shepherd Deutschland gerade auf diese Frage, wie die Crews mit diesen krassen Erfahrungen, zum Beispiel Robbenschlachten oder Delfinen, diese Delfinschlachtungen da umgehen. Und das ist genau dieser Punkt, also viel drüber reden, super relevant. Und dann, wie du sagst, gibt es halt viele typabhängige Dinge. Eine geht joggen, andere geht in die Kunstausstellung. Und manche machen beides oder manche machen wieder was anderes. Um jetzt nochmal ein bisschen das zu verknüpfen. Also du hast einen Beruf gehabt, der an sich eine gute Sache ist, aber dir in der Umsetzung wenig Sinnhaftigkeit gegeben hat. Das war so ein bisschen der Grund, weshalb du es auch verlassen hast. Und wir sind jetzt gerade so bei diesem, mit der Psyche, was da passiert. Hat dir jetzt dieser Aktionismus, klar, Corona-Bremse, aber trotzdem diese, auch vielleicht diese Entscheidung und diese Radikalität schon zu sagen, ich ziehe es jetzt durch. Und dann auch, was daraus folgt, also eine oder andere Demo wäre dann trotzdem, Vernetzung und so weiter. Hat es dir, ich sag's immer sehr flapsig, mehr Sinn im Leben zurückgegeben?
Ja, also es war eigentlich in der ganzen Zeit bei mir, also ich habe nie dran gezweifelt, dass das richtig war. Also ich habe es natürlich bedauert, dass es ausgerechnet in diese Corona-Phase reingefallen ist. Aber trotzdem habe ich nie gedacht, ach, hätte ich das doch nicht gemacht. Weil, also für mich war es auch einfach wichtig, dass, wenn ich mal auf mein Leben zurückblicke, ich sagen kann, ich habe wirklich alles versucht, was in meiner Macht stand, um die schlimmen Dinge, die passieren, irgendwie zu verhindern, weil ich bin ehrlich gesagt nicht super optimistisch, was die Zukunft betrifft, weil mittlerweile ist es einfach so, dass selbst die Best-Case-Szenarien, also wenn wir wirklich noch unter 1,5 Grad Erderwärmung bleiben und das Artensterben aufhalten, sind einfach schon sehr viele Dinge kaputt gegangen. Also wir, es gibt quasi keine richtig strahlende Zukunft mehr, sondern nur im besten Fall noch etwas, wo wir irgendwie so ganz knapp noch die Kurve kriegen, um nicht in eine richtig üble Katastrophe reinzuschlittern. Und
ja, die Worst-Case-Szenarien sind ja die, an der sich die Realität immer momentan meist orientiert, und die sind ja deutlich drastischer.
Genau, und deswegen wollte ich einfach so das Gefühl haben, also ich habe mich sozusagen nicht zurückgehalten, sondern wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die mir irgendwie zur Verfügung standen. Und ja, dass der Schritt deshalb richtig war, das Gefühl habe ich auch immer noch absolut.
Hattest du auch das Gefühl, also natürlich kannst du jetzt alleine den Klimawandel nicht aufhalten, das ist klar, aber wenn man alleine gar nichts machen könnte, dann bräuchten wir jetzt hier auch nicht sitzen und das Interview führen. Hattest du das Gefühl, ein bisschen mehr bewegen zu können, oder hast du das Gefühl, mehr bewegen zu können in dieser freien Szene als jetzt im Beruf vorher?
Es ist noch nicht so, dass wir irgendwie politische Forderungen durchgesetzt haben oder so. Aber trotzdem ist das Gefühl schon befriedigender, weil eben zumindest diese Beschränkung oder diese Zurückhaltung nicht da ist, eben weil es eben irgendein Ministerium vorgibt, sagen zu müssen, ja, wir streben Klimaneutralität bis 2050 an, sondern eben sich an dem zu orientieren, was von der Wissenschaft für Empfehlungen kommen.
Und bewegen können ist ja durchaus auch auf die Zukunft gerichtet. Also ja. Es kann ja noch sein, dass diese politischen Einflüsse, dass da mal was wirklich sich rüttelt und was passiert. Also
sich sozusagen mit den Forderungen nicht zurückhalten zu müssen, weil das irgendwie so eine Projektvorgabe ist, ist auf jeden Fall schon mal, fühlt sich wesentlich befreiender
an. Befreiender, weil es näher an der, ich nenne es jetzt mal ganz kurz gesagt, Wahrheit ist, oder und auch näher an der Sachlichkeit letztlich?
Ja, also genau, weil es näher an der Wahrheit ist, würde ich auf jeden Fall sagen. Also
okay, und das sagst du jemand, der die in dem Bereich auch schon berufsmäßig gearbeitet hat. Also nicht so, wie man es ja dann gerne mal als Gegenargument kriegt, naja, die sollen erstmal ihren, also ich habe auch gestern irgendwie einen Kommentar bei Facebook gelesen, da ging es um das Klimathema, und irgendjemand, der da halt gar nichts zu tun hat, hat geschrieben, naja, wenn ich freitags nicht in die Schule komme, verpasse ich halt Biologieunterricht. Und damit war jeder, der da irgendwie von Fridays kam, hatte dann für den kein Argument mehr, weil er hat ja freitags den Biologieunterricht verpasst. So. Das ist natürlich was bei dir anders ist. Du hast den Biologieunterricht wahrscheinlich mitbekommen und arbeitest auch im Klimabereich oder hast. Wie ist denn jetzt mal auf der anderen Seite, weil das ist nun das Ding, also wie du selber sagst, also es geht, für dich muss es auch irgendwo sinnig sein und gut sein und stimmig sein. Also wir hatten jetzt diese psychische Seite, dass du da nicht überdrehst, dass du da jetzt nicht den Aktivisten-Burnout kriegst, sondern damit gut hantierst. Auf der anderen Seite ist aber nun mal unsere Welt leider so, ich würde es jetzt nicht gutheißen, aber wir leben alle drin, dass Geld einfach ein Faktor auch für ein gutes Leben ist. Also natürlich kann ich auch mit 2000 Euro netto gut leben und mit 20 Millionen netto gut leben. Da ist der Unterschied nicht mehr groß. Aber mit 200 Euro netto im Monat ist vielleicht schon doof. Du hast dich ganz konkret einen Schritt entschieden, weniger Geld, also das war nicht, du willst weniger Geld verdienen, aber das war einfach nur so machbar, also okay, vergiss mal das Geld. Wie ist das denn jetzt wirtschaftlich für dich gelaufen und ist dieser Gelddruck, der ja auch künstlich auferhalten wird, so, oh Gott, eine Woche, also ganz viele Leute gehen krank arbeiten, weil irgendwie, man kann doch nicht und so, das ist ja ein künstlicher Druck. Wie erlebst du das denn jetzt, wo du ganz klar weniger Geld zur Verfügung hast?
Ja, also ich muss sagen, dass ich da wirklich mich als sehr privilegiert empfinde, weil ich bisher noch gar keinen Druck in der Hinsicht habe, weil ich einfach jetzt schon seit ein paar Jahren eben auch aus Klimaschutzgründen einen Lebensstil habe, wo ich möglichst wenig konsumiere. Also gar nicht in dem Sinne, dass ich mich irgendwie als eingeschränkt empfinde, aber wo ich eben mich sehr bewusst entscheide, was ich wirklich brauche. Und dadurch war es einfach so, dass in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, sich auf dem Konto Geld angesammelt hat. Und ja, jetzt habe ich eben ein paar Monate Arbeitslosengeld bekommen, aber es war jetzt nie so, dass ich am Ende des Monats gesagt habe, oh shit, mein Konto ist bald leer, ich kann mir jetzt irgendwas nicht kaufen oder so, sondern ich kann da momentan noch total entspannt sein, also selbst wenn jetzt irgendwie nächste Woche meine Waschmaschine kaputt geht oder so, bin ich überhaupt nicht in einem finanziellen Stress und ja, also so dieses Sicherheitsgefühl ist natürlich etwas, was viele Menschen nicht haben. Aber ja, also deswegen schaue ich auch ziemlich entspannt in die Zukunft. Also auch wenn jetzt mein nächster Job deutlich schlechter bezahlt sein sollte als der, den ich vorher hatte, kann ich damit eigentlich entspannt umgehen, weil ja, ich nicht so viele Konsumbedürfnisse habe. Also für mich kommt Lebensqualität von anderen Dingen. Und
zum Beispiel?
Ja, also einfach in der Natur sein, Bücher lesen, Zeit mit Menschen verbringen, die ich gern mag. Also ja, das...
Okay, und das Kreuzfahrtschiff ist jetzt nicht unbedingt das, was du brauchst für glücklich sein.
Nee, definitiv nicht. Also ich reise auch schon lange nur noch mit der Bahn. Das heißt, ich mache auch keine besonders weiten Reisen in der Regel, aber ja, also das Wesentliche ist eigentlich das, was man da unterwegs erlebt. Und man kann auch zu Hause viele coole Sachen erleben. Von daher, sind Flugzeug und Kreuzfahrtschiff wirklich nicht unbedingt notwendig, um glücklich zu sein.
Du hast ja gesagt, du wirst dich bei Extinction Rebellion engagieren. Also ich kann da jetzt auch nur aus der kleinen Leipziger Blase sprechen, zu der ich jetzt einen kleinen Kontakt habe. Also ein paar Leute kennen, es ist auch nicht viele. Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt nicht durch die Bank Leute sind, die, sag ich mal, finanziell in dieser guten Situation sind, die du hast, sondern teilweise auch einfach Studentinnen und Studenten, Leute, die jetzt einfach auch vielleicht von Haus aus irgendwie die Eltern nicht viel Geld mitbringen oder einfach sagen, hör, du linksgrün versifter, dir gebe ich nichts oder wie auch immer halt. Ne? Also, dass das nicht immer diese Situation ist. Wie erlebst du das denn? Und hast du da auch, also wie erlebst du denn dann bei Leuten, die du darüber kennst oder vielleicht auch über andere Wege kennst, weil es ja nur das Beispiel, einen anderen Druck, der jetzt auf deinen Schultern nicht lastet?
Ja, also es gibt viele von uns, die schon berufstätig sind oder Studentin. Also ich, ja, das macht sicher den größten Anteil aus, würde ich sagen. Ja, also das macht sich einfach dadurch bemerkbar, dass die nicht so viel Zeit reinstecken können wie ich. Das ist für mich auch so ein bisschen zwiespältig, weil ich immer so ein bisschen die Sorge habe, wenn ich dann eben wieder berufstätig bin und nicht mehr so viel Zeit reinstecken kann, dann müssen wir die Aufgaben wieder ein bisschen anders verteilen, damit sie trotzdem gemacht werden können. Und ja, also wir haben eigentlich ja den Ansatz, ganz hierarchiefrei zu arbeiten. Aber es ist natürlich so, wenn jemand sehr viel mehr Zeit investieren kann als andere, dass sich eben so Wisenshierarchien einfach ausbilden.
Ja, gut, klar. Allein schon. Ja, du kannst vielleicht besser mit dem anderen und schon hat man mehr Gespräche.
Ja, und ja, also das ist etwas, was dann, wenn ich wieder arbeite, auf jeden Fall, ja, wo wir uns noch Lösungen überlegen müssen, wie wir das dann verteilen, weil wir dann eben keine Vollzeitaktivistinnen in dem Sinne vielleicht mehr haben oder...
Gut, in die Richtung wollte ich gar nicht. Also was mich interessiert ist, das ist ja auch so ein Vorwurf an die Klimaszene, der nicht ganz verkehrt ist, wohlgemerkt, dass das halt eine sehr bildungsbürgerliche, ich kann es mir halt leisten. Also du bist da quasi so ein bisschen Paradebeispiel für.
Ja.
Und das ist natürlich, ja, es ist schön, dass Leute, die sich leisten können oder auch, wie du jetzt sagen, okay, ich könnte mir auch mehr leisten, du könntest auch wieder deinen Job, alten Job hättest du behalten können und man sich dann alle zweimal im Jahr mit dem Kreuzfahrt eben rum oder irgendwie nach Bali fliegen. So. Ist ja sehr gut, aber trotzdem ist es halt auch schwierig, also ich würde gerade interessieren, also gerade aus der Sicht jetzt wirklich, dass ich kann es mir leisten, Bildungsbürgertums, wie kann man diesen Schritt überwinden zu Leuten, die sich das so leicht nicht leisten können und dann gleich nächstes große Thema, dann vielleicht auch die Bildung in dem Niveau nicht mitbringen, so, also kein Studium, vielleicht irgendwie Hauptschulabschluss meinetwegen, das ist eine andere Bildungsgrundlage und meistens dann auch eine andere Geldgrundlage, so, sich eben leisten können. Hast du da Erfahrung, also bist du, sag ich mal, mit Leuten zusammengekommen, die genau aus dieser Ecke kommen, was ich irgendwie, also was ich gerade beschrieben habe, und ist das dann so eine Hürde, unüberwindbar oder wie?
Also ich bewege mich schon in einer ziemlichen BildungsbürgerInnen-Blase, das muss man ganz klar sagen. Und also ich glaube, was ganz wichtig ist, um Menschen, die jetzt eben nicht diesen Hintergrund haben, das zu ermöglichen, sich auch zu beteiligen, ist, dass es eben, also dass man nicht mit so einer vorwurfsvollen Haltung ihnen gegenübertritt. Also es war irgendwie
bei der Vorwurf ist ja meistens andersrum. Es ist ja so, ja, ess doch dein Bio, kannst es dir leisten.
So. Ja, nee, aber es gab schon lange Zeit auch so eine Strömung, dass eben Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz daraus bestand, zu sagen, du solltest weniger Auto fahren, du solltest Bio einkaufen und ja, halt nicht in Betracht zu ziehen, dass das für Menschen in verschiedenen Lebenssituationen nicht unbedingt möglich ist. Also wenn man auf dem Land lebt und nirgendwo hinkommt ohne Auto und keinen Bioladen hat, dann sind diese individuellen Handlungsansätze einfach nicht möglich. Und man darf dann den Menschen, die in so einer Situation sind, eben nicht das Gefühl geben, dass sie dann nicht in die Klimaschutzbewegung hineingehören, weil die Problematik betrifft sie ja ganz genauso. Also bei Extinction Rebellion gehört es mit zu den Grundsätzen no shaming, no blaming, also niemals irgendwie Leuten ihr persönliches Verhalten ankreiden, weil auf dieser individuellen Ebene können wir das Problem auch nicht lösen. Also
zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, okay, hier, ich habe halt meinen Hauptschulabschluss nicht hingekriegt und bin jetzt irgendwie Kleidersortierer bei Primark. Primark ist natürlich, also auch wenn die jetzt irgendwas gefaselt haben zuletzt von, ja, Lieferketten und hololo, aber naja, muss man sich nur anschauen, Primark. Also definitiv sehr schlecht fürs Klima, sehr schlecht für die Umwelt, auch durch dieses ganze Wegschmeißklamotten und so weiter. Also eine der
Dinge, die wir nicht mehr brauchen. Ja, aber dafür tragen die oberste Etage von Primark die Verantwortung und nicht der Mensch, der halt seinen Lebensunterhalt irgendwie verdienen muss und dann eben dort die Kleider sortiert.
Genau, also jemand, der da Kleider sortiert und halt das Geld braucht, um die Miete zu zahlen und vielleicht irgendwie noch das Kind alleine großzuziehen, was auch immer, sollte sich dann auch bei Extinction Rebellion trotzdem willkommen fühlen und trotzdem sage ich, ich arbeite zwar für den Gegner sozusagen oder für einen Teil dessen und stelle mich hier trotzdem hin und mache Aktionen mit. Und
auf jeden das ist Fall. Dann es kann natürlich trotzdem sein, dass es dann irgendwie, ich sag mal, Sprachbarrieren gibt. Also weil in der Klimaszene ist, glaube ich, schon, es gibt so eine Art Jargon, den man erstmal sich aneignen muss.
Gendern zum Beispiel, ne?
Genau, klassisch. Das ist...
Was ich mir nie angewöhnen werde. Also ja, ich habe da nichts dagegen,
aber... Ich hab's mir auch, ich bin auch noch dabei, es mir anzugewöhnen. Und ja, ich sehe auch, dass es natürlich Menschen gibt, gerade wenn die schon, also noch ein bisschen älter sind als ich, dass das für die erstmal sehr gewöhnungsbedürftig ist und vielleicht schon auch erstmal eine Hürde darstellt. Ich bin trotzdem dafür, es zu machen, aber ich würde halt Menschen, die das nicht machen und es sich auch nicht angewöhnen wollen, erstmal nicht das Gefühl geben wollen, dass sie deshalb nicht zur Klimabewegung passen. Weil
es ist ja auch sehr interessant, das Gendern, also ich sag mal so, ich kann ja der hat ein ganz arger Sexist sein und trotzdem gendern. So, also das Gendern selber ist ja erstmal ein Symbolwert.
Nur. Ja.
Und das ist ja ganz gut zu sagen, okay, es ist schön, wenn sich das Symbol irgendwann verselbstständigt und wir wachen in 200 Jahren hier nochmal auf und es gibt die Menschheit noch und alle gendern einfach, ist halt in den Sprachgebrauch übergeflossen, dann ist es halt übergeflossen und dann ist das ja auch eine gute Sache. Wir sind halt an einem Punkt, wo es sich wo es halt gerade passiert. Und da ist es aber auch so, dass man dann bei Extinction Rebellion zum Beispiel jetzt, man muss da jetzt nicht irgendwie zwanghaft gendern. Es ist gern gesehen, aber, oder wie ist das? Oder gibt es dann auch wieder so diese Tendenzen? Weil das ist ja auch eine Frage, ne? Nehmen wir jetzt mal die Kommune 1, ist total freiheitlich. Naja, so freiheitlich war das da gar nicht. Da wurden dann die freiheitlichen Mechanismen als Machtinstrumente missbraucht. So. Siehst du sowas da auch? Oder? Also mal Einzelfälle außen vor.
Also wir sind schon ziemlich homogen. Ich würde nicht sagen, dass das daran liegt, dass wir irgendwie aktiv jetzt ein Umfeld schaffen, wo sich Leute, die halt anders ticken, nicht wohlfühlen. Aber das sind ja auch unbewusste Mechanismen zum Teil. Also ich glaube, das ist eine Frage, die ganze Klimabewegung betrifft, dass wir bisher eben sehr weiß, sehr akademisch geprägt, überwiegend relativ jung sind. Und wir brauchen natürlich die ganze Gesellschaft, wenn wir irgendwie was reißen wollen. Also ich setze große Hoffnung auf solche Sachen wie jetzt im Rheinland, wo eben alle Dörfer bleiben, was eine Bewegung ist, die von den Menschen, die in den Dörfern wohnen, die noch abgebaggert werden sollen für die Kohle, also was von denen getragen ist, wo dann jetzt eine Zusammenarbeit mit Ende Gelände entsteht, also wo eben wirklich diese sehr links geprägte, sehr akademisch geprägte Klimaschutzbewegung und diese BürgerInnenbewegung von unten zusammenkommen, weil da, ich glaube, dann werden eben auch so gegenseitige Vorurteile abgebaut und dann kann man auch zusammenarbeiten, also ja, solche Sachen wünsche ich mir auf jeden Fall noch viel mehr.
Sowas ist ja auch jetzt am 25.09. da demonstriert ja die Leipziger Verkehrsbetriebe mit, also die Angestellten im öffentlichen Nahverkehr. Und umgedreht wird dann Fridays for Future auch bei deren Demonstrationen für Tarifverhandlungen mitdemonstrieren. Nicht einfach, weil das ein dummes Geschäft wäre, sondern weil es Sinn macht. Also es macht auf beiden Seiten Sinn und hängt irgendwie zusammen. Ist ein super spannendes Thema, führt uns jetzt aber total weit weg von dem,
was wir eigentlich da sind.
Das wäre tatsächlich nochmal was für eine eigene Folge, einfach zu sagen, okay, auch gerade, also das, wie du auch sagst, es ist super wichtig, dass man diese Grenzen überwindet und die Leute halt auch mitnimmt, die jetzt eben nicht aus dem bildungsbürgerlichen Bereich kommen. Jetzt mal wieder zurück zu dir. Also du hast dich dann recht viel ausleben können, bleibst auch dran, so, wirst das weitermachen. Würdest du sagen, da hat sich das dein Leben quasi in eine Richtung verändert, die haltbar ist, die stabil bleibt? Also kann ja sein, dass du trotzdem wieder einen Job annimmst, aber einfach so eine Ausrichtung?
Ja, ich denke, das wird so bleiben, dass ich mich dauerhaft in der Klimabewegung engagiere, auf jeden Fall. Also, weil ich werde es ja zu meinen Lebzeiten auch nicht mehr erleben, dass ich da wirklich an den physikalischen Bedingungen was verbessert. Also selbst wenn wir morgen sämtliche Emissionen stoppen, wird es ja einfach durch die Trägheit sich trotzdem weiter erwärmen. Und das heißt, das wird für mein Leben lang einfach ein Thema bleiben, wo Arbeit notwendig ist. Und deshalb denke ich schon, dass es dabei bleibt.
Und du hast ja gesagt am Anfang, dass du jetzt schon wieder so ein bisschen auf Jobsuche bist. Ne? Irgendwann muss man natürlich auch wieder. Suchst du da explizit jetzt danach, wieder nach Klimajobs oder vielleicht sogar andersrum zu sagen, so nee, ich habe jetzt gemerkt, ich kann mich da im freien Engagement, kann ich genau das machen, was ich will und der Job soll halt einfach Geld bringen letztlich.
Also ich suche schon gezielt auf Plattformen, die so Jobs im Umweltbereich anbieten, weil natürlich auch meine Berufserfahrung in dem Bereich es einfacher macht, sag ich mal, dann auch wieder da einen Job zu finden. Aber grundsätzlich so die Fähigkeiten im Projektmanagement, also zum Beispiel Veranstaltungsvorbereitung oder so, die sind natürlich sehr breit anwendbar. Und ich könnte mir das schon auch vorstellen, einfach einen Bürojob zu machen, der mit dem Thema Klima- und Umweltschutz erstmal nichts zu tun hat. Einfach um Geld zu verdienen und dann eben in meiner Freizeit weiter Aktivismus zu machen. Also was ich mir nicht vorstellen kann, ist für Unternehmen zu arbeiten, also so Richtung Primark oder so, die eben
Deutschland bei VW.
Ja. Also das würde ich schon gern vermeiden. Ja, aber also ich habe zum Beispiel jetzt dieses Wochenende auf der Veginale und Fairgoods an einem Stand mitgearbeitet. Also es war halt nur so ein Wochenendjob, aber ich wollte halt auch gerne mal schauen, wie das so ist, eben nicht im Büro zu sitzen. Also ich habe in meiner Studentenzeit auch mal in einem Ökoladen gearbeitet und so. Und wenn das jetzt mit den Jobs, auf die ich mich bisher beworben habe, nichts werden sollte, könnte ich mir das auch total vorstellen. Also einfach sowas zu machen.
Auch nochmal diese Verknüpfung, top, das geistert mir jetzt schon länger im Hinterkopf. Du hast halt im Management gemacht, Projektmanagement. Also auch Extinction Rebellion zum Beispiel, wo du jetzt bist, Fridays und so weiter, machen ja relativ viel Projekte. Das ist natürlich ein bisschen andere Art von Projekte, aber auch, ich kenne es selber, ich komme aus dem Veranstaltungsmanagement und kann das total gut einfließen lassen, einfach auch ein bisschen Tipps geben, so was funktioniert bei einer Demo, was funktioniert nicht, was funktioniert bei dieser und jener Aktion. Ist das auch was, wo du deine Expertise, sag ich mal, auch ein bisschen auf dem Silbertablett präsentieren kannst?
Auf jeden Fall. Also so Grundprinzipien, zum Beispiel eben bei der Öffentlichkeitsarbeit, wie fasst man Gedanken gut in einem Text zusammen, sodass es für andere Leute, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch verständlich ist. Was gibt es alles zu beachten, wenn man eine Veranstaltung plant? Also letzten Endes sind ja auch Demos oder selbst irgendwie eine Straßenblockade ist letzten Endes auch eine Art Veranstaltung, wo man...
Genau, müssen Sachen organisiert werden.
Genau, und klar, das sind so Fähigkeiten, die man da auch gut, sehr gut einsetzen kann. Also.
Okay, und selbst auch auf der anderen Seite, du kommst ja natürlich mit ganz neuen Leuten in Kontakt. Was hat dir das so gegeben? Also jetzt einerseits menschlich, als auch vielleicht irgendwie Einblicke, so wie du jetzt vielleicht jemandem was veranstalterisch erklären kannst, was denen total neu war, so vielleicht auch auf der anderen Seite.
Ja, also was mich eigentlich am meisten beeindruckt, ich komme durch den Klimaaktivismus mit ganz vielen Menschen in Kontakt, die deutlich jünger sind als ich. Und also ich finde das ganz beeindruckend, wie die damit umgehen. Also nicht nur bei Fridays for Future, sondern auch bei Extinction Rebellion gibt es halt viele Leute, die jetzt studieren und so. Und für die ist das ja noch mal krasser, sag ich mal, dass unsere Zukunftsaussichten jetzt halt ziemlich düster sind. Und also ich war in dem Alter noch nicht so weit. Also ich hab mich da damals auch schon ganz viel mit Umweltthemen beschäftigt und so, aber also ich war eben sehr lange so auf der Schiene, dass ich mein individuelles Verhalten angepasst habe. Also eben ökologisch produzierte Lebensmittel, kein Auto, Ökostrom und so. Und das war lange Zeit fast so ein bisschen wie magisches Denken. Also wenn ich mich absolut korrekt verhalte, dann rettet das die Welt, so nach dem Motto. Und so, dass heute so junge Menschen halt schon so sehr stark politisch denken und politisch engagiert sind, das finde ich ja sehr beeindruckend.
Okay, also auf jeden Fall was Hoffnungsmachendes auch, wenn man sagt, naja, die Jugend hat natürlich den Druck, wir sind jetzt in der Mitte unseres Lebens, würde ich jetzt mal so grob sagen, da die schlimmsten Phasen werden wir wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, aber spätestens die Enkelgeneration, wahrscheinlich schon früher, also wahrscheinlich sogar deutlich früher, und da ist halt der Druck und das, naja, schön zu hören, dass du dann auch sagst, okay, das ist, also man erlebt ja auch, dass die gut vernetzt sind, dass die wissen, was sie tun und dass sie bei all diesen emotionalen Terror, kann man es ja fast schon nennen, der da einprasselt, irgendwie eine Regierung, die, der es egal ist, dass deren Leben, wirklich konkret deren Leben vor die Hunde geht. Und man darf, die Fridays dürfen ja zum Großteil noch nicht mal wählen gehen. Also das ist ja, ne, man weiß ja auch, warum jetzt die Regierungsparteien ungern das Wahlalter auf 16 drücken, gerade heutzutage. Das würde denen hart um die Ohren fliegen. Ja, das haben wir so ein bisschen verquatscht, aber es macht ja nichts, das ist ein schöner Einblick gewesen. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, okay, das wäre dir jetzt noch wichtig, das mit auf den Weg zu geben? Oder irgendwie noch eine Anekdote, die irgendwie vielleicht sehr anschaulich ist oder irgendwas in der Art?
Also, wenn ich was auf den Weg geben soll, würde ich sagen, dass es wirklich ein extrem breites Spektrum von Handlungsmöglichkeiten gibt. Also nicht jeder Mensch muss Vollzeitaktivismus machen, nicht jeder Mensch muss zivilen Ungehorsam leisten. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass wir eben die ganze Gesellschaft dazu bringen, dass das Klimathema ernst zu nehmen und also auch nicht nur das Thema Klima, weil selbst wenn wir jetzt irgendwie das CO2-Niveau in der Atmosphäre wieder auf das vorindustrielle Level bringen könnten, plötzlich hätten wir immer noch einen Haufen Probleme, die eigentlich lebensbedrohlich sind. Also zum Beispiel das Artensterben und die Degradation von Böden und so. Und also wir haben unglaublich viele ökologische Probleme und wir brauchen wirklich die ganze Gesellschaft, um die zu lösen. Genau, und deswegen ist es mir wichtig, dass also es nicht irgendwie den einen Weg gibt, den alle gehen müssen, aber dass eben alle für sich schauen, was es in ihrer Situation für Möglichkeiten gibt, aktiv zu werden. Also ob das ein Naturschutzverein ist oder halt eine der vielen, vielen Klimaschutzbewegungen, die wir jetzt haben, ist mir eigentlich letztendlich egal. Hauptsache, wir machen was und ja, sitzen nicht einfach deprimiert auf dem Sofa.
Und bestellen bei Amazon. Genau. Naja, und letztlich, also ist zwar der kleinste Form des Aktionismus, aber auch ein Wahlkreuz an der richtigen Stelle.
Ja.
Hat eine Wirkung und da ist es vielleicht ganz gut nochmal aufzugreifen, dass manchmal die Psyche so tickt, dass wenn man sich es zeitlich, finanziell wie auch immer nicht leisten kann, sich zu engagieren, dass man dann von gleich auf null runtergeht und dann auch sein Kreuz nicht macht, obwohl man es eigentlich machen würde. Nee, das ist das Mindeste, was jeder bringen kann, dass man zumindest sagen kann, okay, ich schaue, dass ich möglichst klimatisch wähle. Also hundertprozentig geht es ja leider auch nicht. Aber das wäre jetzt schon der nächste große Topf. Ja, Luise, dann danke ich dir für das Interview und wünsche dir erstmal noch alles Gute und viel Erfolg mit den Aktionen und natürlich auch mit der Bewerbung.
Ja, vielen Dank.
Musik.